Hallo, ich bin Judith Vogt.
Hallo und ich bin Lena Richter.
Und wir versuchen uns hier in einer nullten Episode eines noch nicht namentlich benannten oder noch nicht schlussendlich namentlich benannten Podcasts. Wir überlegen im Moment verschiedene Varianten. Und wollten euch schon mal eine nullte Episode geben, bei der wir so ein bisschen selber herum überlegen, worum es hier eigentlich geht. Hast du schon Ideen, Lena?
Ja, also letztendlich geht es ja darum, dass wir das hier machen, weil das Internet es möchte. Also beziehungsweise Twitter hat uns sehr nachdrücklich dazu aufgefordert. Es könnte doch mal mehr podcastende Frauen geben, die über das Rollenspiel sprechen. Und warum nicht wir? Das war so der Konsens neulich auf Twitter. Und da wir ja fast alles tun, was Twitter uns sagt. Nein.
Es ist nicht weit von der Wahrheit weg. Nein, wir halten uns da häufiger mal auf und es stellt auch so etwas wie unsere Hauptkommunikation untereinander dar, glaube ich, unsere Hauptkommunikationsform. Und deswegen haben wir uns das überlegt, weil es wollten diverse Leute bei Twitter und wir haben uns dann in den Nachrichten so ein bisschen hin und her ausgetauscht, ob wir uns das beide vorstellen könnten.
Und wir sind jetzt beim Status von, wir wollen es zumindest mal probieren, ob es möglich ist, das zu tun, ohne dass einer von uns beiden den Computer aus dem Fenster wirft und das Schnittprogramm verbrennt.
Ja, das ist jetzt die Testepisode, nach der wir wissen, ob ein Computer verbrannt wurde oder nicht.
Wenn ihr also demnächst irgendwas hört von wegen Haus in Hamburg abgebrannt nach Computerfeuer, dann war ich das.
Trümmer auf Hamburgs Straßen oder wieder so ein Video von brennenden Autos, wie beim
G20.
G20 letztes Jahr, genau. Ja, dann warst du das.
Vermutlich.
Okay. Sollen wir ein bisschen was über uns erzählen? Lena, erzähl uns was über dich.
Über mich? Okay. Ich bin, wie gesagt, die Lena. Ich wohne, das hatten wir auch schon in Hamburg. Bin dahin gezogen vor ungefähr 15 Jahren, nachdem ich vorher sehr unnerdig und mit viel zu wenig coolen Content im Erzgebirge aufgewachsen bin, wo es ja nichts gab und wir nichts hatten. Vor allem kein Rollenspiel.
Wir hatten ja nichts.
Genau. Und seit ich in Hamburg wohne, spiele ich auch tatsächlich Rollenspiel. Also ich hatte tatsächlich eine Rollenspielrunde, bevor ich irgendwie eine Wohnung hatte. Ansonsten kennt man mich vermutlich am ehesten davon, dass ich 6 Jahre lang bei Nandurion war. Das ist eine deutsche News- und Rezensionsseite für das Schwarze Auge. Und womöglich kennt man mich auch noch von meinem Blog, der da heißt Xelodons Spiegel, wo ich so eine Mischung aus mein Leben, wo ich so war und welche Spiele und Filme und Serien ich so konsumiert habe, schreibe. Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, eher noch so auf der Seite von ich konsumiere Rollenspiele, aber ein bisschen was an Output hatte ich dann inzwischen schon. Also ich habe für Myranor, den Westkontinent von DSA, ein Abenteuer veröffentlicht, zusammen mit 2 anderen Leuten. Ich durfte netterweise für Eis und Dampf auch ein paar Texte schreiben, die demnächst irgendwann erscheinen werden. Und ein bisschen Lektoratsdinge gemacht, Korrektoratsdinge. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, tatsächlich eher noch so auf der Fanseite des Rollenspiels. Im Gegensatz zu dir, Judith.
Ich bin auch immer noch auf der Fanseite des Rollenspiels, auch.
Aber nicht nur.
Genau, was wir uns so ein bisschen teilen, sind unsere frühkindlichen Erfahrungen in deutschen Mittelgebirgen. Also ich bin in der Eifel aufgewachsen, nicht so ganz tief in der Eifel, aber genug, um quasi keinen Kontakt zur zivilisierten Welt zu haben. Bei mir im Dorf wohnte allerdings eine, die hat sehr gerne Rollenspiel gespielt und deswegen war das quasi schon mein, also ich habe tatsächlich schon im Mittelgebirge mit Rollenspiel angefangen, denn das war meine Flucht aus dem kleinen Örtchen, in dem ich dann halt obsessiv 5-mal in der Woche zu Abi-Zeiten Rollenspiel betrieben habe. Mich kennt man mittlerweile, denke ich, also vielleicht, hoffentlich, dadurch, dass ich Romane schreibe. Ich habe angefangen mit Rollenspielromanen, also mit dem Schwarzen Auge, mit Romanen zum Schwarzen Auge. Habe auch einen Roman für Splittermund geschrieben und habe ansonsten einige von Rollenspielen unabhängige Romane geschrieben. Manche davon mit meinem Mann Christian, den man vielleicht auch kennt. Und wir haben auch zu zweit mehrere Bände für oder in mehreren Bänden für das Schwarze Auge mitgearbeitet. Ich habe auch ein bisschen bei Space 1889 mitgearbeitet. Dann haben wir zwei Fate-Settings rausgegeben. Einmal Eis und Dampf, das ist zu unseren Romanen Die zerbrochene Puppe und Die verlorene Puppe. Und Scherbenland, das ist auch ein Fate-Setting, was so in einem napoleonesken Russland spielt. Und ansonsten habe ich letztes Jahr meinen Bürojob an den Nagel gehängt und mache jetzt nur so Sachen mit Wörtern, also übersetzen, Artikel schreiben, ja, solche Geschichten, Bücher.
Sehr gut. Im weitesten Sinne. Dinge mit Wörtern.
Genau.
Und alles nur ausgedacht.
Das ist alles nur ausgedacht, mhm. Ja.
Und was soll das Ganze jetzt hier werden? Die Aufgabenstellung war ja sozusagen, macht doch mal einen Podcast von Frauen über Rollenspiel. Und das wollen wir auch so ein bisschen tun, aber es soll jetzt kein reiner Rollenspiel-Podcast werden, wo wir jede Woche ein System vorstellen oder darüber reden, ob der Charakterbogen lieber 3 oder 8 Seiten haben sollte, sondern es soll eher so ein bisschen in Richtung allgemeiner Nerdkram und Rollenspiel und all diese Dinge aus dem Blickwinkel von Frauen und Repräsentationsgedöns gehen. Also all diese schlimmen Frauenthemen, die laut manchen Männern das Hobby versauen.
Wie aktuell beim D&D-Gate, das aber ja zum Glück sich als mehr oder weniger Fake erwiesen hat. Ja, ich denke, dass wir sowieso genügend seltsame Obsessionen für Filme, Serien und Bücher teilen, um genügend Gesprächsstoff zu finden. Vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz sagen, woher wir uns kennen.
Ja, stimmt. Ich überlege gerade.
Ich überlege auch gerade.
Ich glaube, wir kannten uns tatsächlich schon vor Twitter.
Ja, ich glaube, wir
kennen uns. Wir kennen uns über DSA, wir kennen uns über das Rollenspiel,
ja,
tatsächlich.
Ja. Und über Nandurion.
Über Nandurion, genau. Über irgendeine dieser Geschichten habe ich Judith als DSA-Autorin dann kennengelernt.
Genau, das passt ja auch ungefähr in den zeitlichen Rahmen. Ich habe nämlich 2011 mit einem DSA-Roman angefangen. 2012 kam dann auch DSA-Abenteuer raus. Das heißt, wir hatten dann immer wieder Kontakt mit Nandurion. Und wir sind immer mal wieder bei Nandurion interviewt worden oder rezensiert worden oder sowas.
Oder habt Dinge für unseren Adventskalender gemacht. Wie zum
Jawohl.
Beispiel die Bartspielhilfe.
Die Bartspielhilfe mit Hannah Möllmann, der Designerin großartiger Bärte.
Wir werden es, den Link dazu in die Shownotes packen, damit das alle nochmal sehen können.
Sobald wir wissen, wo Shownotes hinkommen und sowas.
Genau, aber jetzt sagt man auch so einen Podcast, oder? Wir packen das in die Shownotes. Ja. Ich wollte hier nur professionell sein.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, und ich kann mich erinnern, irgendwie, ich glaube, ganz am Anfang haben wir uns noch private Nachrichten im Ulysses-Forum geschrieben, als es das noch gab.
Das stimmt. Das habe ich total, das wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht bin ich doch ein Host, ein Westworld-Host. Ich kann mich daran, I have no memory of this place.
Dann habt ihr ab und zu mal eine E-Mail geschrieben, wann endlich die Rezension von Friedlos, eurem Torwall-Abenteuer, mal kommt. Was irgendwie ein bisschen länger auf dem Stapel lag. Und dann konnte man bei Twitter irgendwann DMs schreiben, die mehr als 140 Zeichen hatten und dann war sowieso alles vorbei.
Ja. Alles vorbei. Das machen wir quasi täglich und tauschen uns über die Dinge aus, die wir gerade wieder besonders gut oder besonders schrecklich finden. Wir haben kurz auch überlegt, ob wir den Podcast dann passenderweise irgendwas mit, das finden wir besonders toll, das finden wir besonders schlecht, sowas wie Nerd-Girls und Klageweiber oder so nennen. Aber wie gesagt, das steht ja noch nicht fest. Das heißt, eigentlich tun wir das, was wir jeden Tag auf Twitter tun, wir regen uns über Sachen auf oder fangirlen obsessiv Dinge, die wir toll finden.
Genau.
Und jetzt machen wir das nicht nur in Privatnachrichten, sondern ganz offiziell.
Super, denn das wollen die Leute offensichtlich hören.
Sonst hätten sie uns noch nicht gefragt.
Sonst hätten sie uns nicht gefragt. Und vielleicht wissen sie auch nicht, was sie jetzt kriegen.
Ja,
das ist auch möglich. Vielleicht wissen sie nicht, wie viel Caps Lock wir in unseren DMs benutzen.
Ach, und wir haben jetzt so viel über Twitter geredet. Es wäre vielleicht auch ganz interessant zu sagen, wo man uns auf Twitter findet.
Ja, richtig. Also mein Twitter-Handle ist CatTrinity, also Cat wie die Katze, Trinity.
Und ich heiße total langweilig @JudithCVogt.
Genau, folgt uns für all den Star-Wars-Content.
All the Star-Wars-Content.
All die Aufreger über die aktuelle politische Weltlage und so.
Ja.
Ja, dann haben wir uns natürlich ein bisschen gefragt, wenn wir schon explizit aufgefordert wurden, macht doch mal einen Frauen-Podcast zu Rollenspiel. Wie sieht das überhaupt aus? Ist das nötig? Gibt es irgendwie außer uns gar keine Frauen in der deutschen Rollenspielszene? Gibt es sehr viele, die nur nicht podcasten und Wie ist unserer Meinung nach das so die Lage der Nation, was das angeht?
Also ich glaube, jeder hat schon mal so die generelle Beobachtung angestellt, dass Rollenspieler eher nicht in der Überzahl Frauen sind. Noch nicht zumindest. Es ist auch nicht Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Also so meine Beobachtung ist meistens, dass es sich so um, weiß ich nicht, ein Drittel Frauen handelt. Wenn man mal so über Cons geht, vielleicht auf Cons auch noch ein bisschen weniger. So im privaten Bekanntenkreis hält es sich natürlich ein bisschen die Waage, weil wir natürlich auch einfach viel mit Rollenspielern und Rollenspielerinnen befreundet sind. Ich würde sagen, es gibt halt ungefähr ein Drittel gefühlt weibliche Rollenspieler von der gesamten Rollenspielszene. Und bei den Autoren würde ich aber glatt sagen, dass es weniger als ein Drittel sind.
Den Eindruck habe ich auch, ja. Ja, also sowohl was das Drittel angeht, als auch das ist bei denen, die dann selbst veröffentlichen und kreativ Output haben, der auch veröffentlicht wird und nicht nur für die eigene Runde ist, dass es da noch der Anteil noch mal geringer ist.
Wobei, vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen genauer sagen, weil wir eben schon bei der Vorbereitung festgestellt haben, dass ja sehr viele Illustratoren weiblich sind, also Illustratorinnen, dass auch häufig die Art Direction, wie zum Beispiel bei dem Schwarzen Auge, bei Ulysses, bei in der Hand einer Frau liegt. Ich würde sagen, bei den Illustratoren sind die Männer tatsächlich, sind es weniger Männer als Frauen? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch Hälfte, Hälfte. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Zahlen. Ich würde aber sagen, bei den Schreibern sind es mehr Männer als Frauen.
Ja, das denke ich auch. Also es gibt, glaube ich, schon Frauen, die für Rollenspiele schreiben. Was ist mir jetzt nicht so aufgefallen ist, ist, dass es viele regelerschaffende Frauen gibt, von denen ich jetzt wüsste. Also ich könnte jetzt kein deutsches Rollenspiel benennen, was komplett von einer Frau designt wurde zum Beispiel. Oder ich könnte jetzt auch nicht sagen, hier dieser Regelband für DSA oder was auch immer, der wurde hauptsächlich von einer Frau gemacht.
Wir haben eben mal so ein bisschen, wie gesagt, wir haben keine statistischen Erhebungen betrieben. Wir haben nur ein bisschen herumgegoogelt. Wenn ihr uns gerne sagen möchtet, ihr habt ein Rollenspiel geschrieben und es ist Folgendes und ihr seid eine Frau oder wie auch immer, dann tut das gerne. Also das sind einfach nur die Überlegungen, die wir eben angestellt haben. Zum Beispiel bei DSA 5, bei der Überarbeitung oder dem Neudesign der Regeln war, soweit wir wissen, keine Frau beteiligt. Bei Splittermond waren wir uns nicht ganz sicher, ist aber auch, wenn dann doch, ein eher männerlastiges Team gewesen. Und ich selber habe zwei Fate-Settings geschrieben mit Christian zusammen und muss zugeben, dass ich bei beiden nicht am Regeldesign beteiligt war und auch nicht die, also es ist ja ein Fate-Setting, das heißt, benutzt sowieso die Regeln von Fate, weil wir keinen eigenen, kein eigenes Regelsystem erschaffen wollten. Und bei beiden Settings gibt es natürlich so spezielle Regelmodifikationen. Das gibt es ja immer bei den Fate-Settings. Und da habe ich jeweils nicht dran mitgearbeitet. Ich habe also nur Hintergrund-Flufftexte geschrieben.
Ja, tatsächlich muss man ja sagen, was Setting-Beschreibung angeht, da gibt es ja durchaus zumindest einige Frauen, die mir einfallen, die da wichtige Arbeit geleistet haben. Also zum Beispiel bei DSA Heike Kamaris, Michael Schwefel, Lena Falkenhagen, die haben ja nicht nur Abenteuer oder Romane geschrieben, sondern auch Regionen mitgestaltet.
Ivi de Mertel ja. Hat auch an Hintergrundbänden mitgearbeitet, Zusatzbänden. Marie Mönkemeyer, als sie in der Redaktion war, sicherlich auch.
Ich bin mir gerade sogar gar nicht sicher, ob nicht dieser elementare Gewaltenzusatzband.
Das stimmt, der ist von Ivi.
Der Regelteil nicht tatsächlich von Ivi war. Aber ich weiß es nicht, weiß nur, dass sie daran beteiligt.
Ja, also es kann sein, dass es nicht stimmt. Ich habe im Kopf, dass sie das Ding quasi komplett alleine gemacht hat. Ich bin mir aber auch da nicht ganz sicher. Da müsste ich nochmal reingucken oder sie fragen oder so.
Nee, also ich weiß, dass sie und Dominik Ladek,
das stimmt,
glaube ich, hauptverantwortlich für den Band waren. Aber wer da jetzt Regeln und wer den Fluff gemacht hat oder ob sie für die Regeln noch einen externen Schreiber hatten, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ja, es gibt also schon auf jeden Fall die ein oder andere Frau, die auf jeden Fall viel zum Rollenspiel beigetragen hat. Natürlich auch wen man natürlich auch auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist natürlich noch Mayri Stritter, die mit Orkenspalter TV, glaube ich, so die bekannte Frau der deutschen Rollenspielszene ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht nur, ich meine, die Rollenspielszene setzt sich ja auch nicht nur aus den Leuten zusammen, die halt die Texte schreiben und die Bilder malen, sondern ja aus der Community, und ich würde sagen, bei der Community ist Orkenspalter schon ziemlich so das Herz oder das Gesicht auch.
Ja, auf jeden Fall. Und davon abgesehen hat sie ja natürlich auch diverse Sachen selber geschrieben. Sie hat die Übersetzung für das deutsche Numenera gemacht.
Für und diesen
Deponia-Adaption.
Seide, Jade und Blut, das Fate-Abenteuer. Ich glaube, da hat sie auch dran mitgemacht bei Space 1889. Ich wollte jetzt auch gar nicht unterschlagen, dass sie auch schreibt. Ich wollte damit nur sagen, dass es noch andere Aspekte gibt, in denen Leute mitarbeiten können.
Das stimmt. Und ich meine auch, dass so durchaus die ein oder andere Frau auch schon für mich Supportrunden auf Cons geleitet hat. Also ein offizieller Verlags-Supporter-Funktion. Ich kann mich erinnern, auf jeden Fall Numenera gespielt zu haben auf der Nordcon und Space 1889 auf der Heinzcon. Und es waren so offizielle Demo-Runden mit Spielleiterinnen.
Ah, gut, ja, cool. Wir hatten eben das Thema Fate auch nochmal und im deutschen Fate-Team und auch im bei den Moderatoren des Fate-Cast ist ja noch die Friederike Bold dabei. Und wir hatten uns eben dann nochmal angeguckt, welche Fate-Settings jetzt im Rahmen des Crowdfundings erscheinen werden. Da ist Märchenkrieger Los dabei, ein Fate-Setting, das von Anne Wiesner geschrieben wird. Leider wissen wir ja nicht mehr über sie. Wir müssen mehr über
sie
herausfinden.
Leider wissen wir nicht mehr über sie, aber wir müssen da mal investigativ tätig werden.
Genau. Melde dich bei uns.
Wo wir schon bei Urwerk sind, genau, wo wir schon bei Urwerk sind, da ist natürlich noch Nicole Heinrich zu nennen, die in der Redaktion sitzt und natürlich die Katrin
Dodenhöft. Katrin. Das Trin, ja. Habe ich gehört. Genau, Katrin Dodenhöft, die bei Splittermond ja vor allen Dingen die Romane betreut und generell die Leitung vom Feder und Schwert Verlag hat, da Pathfinder-Sachen macht und solche Sachen.
Ja, also tatsächlich, es sind uns doch immerhin, glaube ich, über 10 Frauen eingefallen.
Mindestens.
Mindestens, richtig. Aber natürlich würden uns, glaube ich, auch 50 Männer einfallen.
Ja, auch mindestens.
Also von daher ist das Ungleichgewicht da schon immer noch.
Wir hatten bei Eis und Dampf ein paar Frauen, allerdings waren da auch die Mehrzahl der Autoren Männer. Aber wir hatten die Sarah Mantai dabei, die hat einige Texte beigetragen. Die Hannah Möllmann, die der ein oder andere von Splittermond, Myranor und DSA sicherlich als Kartenzeichnerin kennt. Die hat aber da auch geschrieben. Die hat auch zusätzlich einen Abenteuerband noch mit verfasst mit dem Jörg Hagenberg zusammen, Kreuzkönig. Das ist auch zu Eis und Dampf. Und die Antonia Schmalstieg hat ein zum Gratis-Rollenspieltag ein kleines Abenteuer, das ein Crossover herstellt zwischen Eis und Dampf und Cthulhu veröffentlicht. Das ist zum Gratis-Rollenspieltag, wie gesagt, erschienen und sie arbeitet da mit der deutschen Lovecraft-Gesellschaft zusammen. Es gab aber irgendwelche Copyrights-Dinge, weshalb das Tentakelmonster in diesem Abenteuer nicht Cthulhu heißen darf, sondern es ist nur ein ominöses, altes Wesen aus der Tiefe.
Ja, aber das klingt cool. Ich weiß noch gar nicht, dass es das gibt.
Dann müssen wir dir das mal schicken. Wir haben noch ein paar. Ansonsten war das der Rollenspieltag 2017. Und deswegen ist es wahrscheinlich etwas schwierig, da im Moment ranzukommen. Aber ich glaube, das ist als Download auf der Eis- und Dampf-Seite, also www.eis-und-dampf.de, da findet es sich unter den Downloads.
Und wir packen es natürlich in die Shownotes.
Genau. Ach, und 2016, das zum Gratis-Rollenspieltag war auch von Hannah Möllmann. Die hat also schon eine ganze Menge Eis- und Dampf-Kram geschrieben, dafür, dass die meisten sie ja vermutlich eher als Kartenzeichnerin kennen.
Ja, sehr gut. Dann ist bei Eis und Dampf ja trotz des eher frauenfeindlichen Gesellschaftssettings zumindest hinter den Kulissen alles gut.
Naja, wir könnten schon noch ein paar mehr Frauen gebrauchen, aber ja, das sind die Suffragetten von Eis und Dampf. Wer uns eben auch noch eingefallen ist, ist die Tina Trillitsch, die Übersetzung macht, aber auch ein Erzählspiel-Sien oder Sein, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, herausgibt, das sich als PDF herunterladen lässt und so allerhand über die deutsche und auch internationale Erzählspiel-Sein erzählt.
Genau, das gibt sie zusammen mit Thorsten Tanknin heraus, der ansonsten ja auch für System Matters diese Erzählspielreihe betreut. Und die bringt mich dann wieder auf den Gedanken, den ich dazu hatte, nämlich, dass einige von dieser kleinen Reihe von System Matters, diese eher erzähllastigen Spiele, da gibt es sehr viele, die von Frauen designt wurden und entworfen wurden.
Die aber meistens übersetzt sind, richtig?
Richtig, also Ein ruhiges Jahr, das ganz neu erschienene, das ist von Avery Adler, eine US-amerikanische Rollenspielautorin.
Dread ist ja auch bei System Matters erschienen, das ist für alle, die das jetzt keine spontane Assoziation damit haben, das ist das Spiel mit dem Jenga-Turm, TM. Das ist von einem Mann, aber es gibt eine Umwandlung von Dread auf Englisch, die Starcrossed heißt, das ist ein Crowdfunding gewesen von Alex Roberts, die auch eine Frau ist, und das wird dann vielleicht auch irgendwann mal übersetzt. Das ist auf jeden Fall auch von einer Frau designt. Auch durchaus anders als das Original Dread. Das ist nicht einfach nur ein Hack, sondern es ist ein etwas anders funktionierendes Spiel, was auch mit einem Jenga-Turm funktioniert und wohl mehr oder weniger als Hack angefangen hat.
Genau, und wenn man mehr darüber wissen will, dann kann man sich zum Beispiel das sehr coole Interview mit Alex Roberts beim 3W6 Podcast anhören oder beim One-Shot Network ein Actual Play sich anhören oder auf YouTube auch gucken. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich unbedingt mal ausprobieren möchte.
Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Was lustig ist, weil es geht ja um Liebe. StarCross geht um Liebe.
The Two-Player Game of Forbidden Love. Das ist ein sehr schöner Pitch dafür.
Und bei mir in der Rollenspielrunde haben es zwei Männer geplätscht. Das fand ich sehr lustig. Also unsere Rollenspielrunde ist relativ geschlechter ausgeglichen. Wir haben 2 bis 3 Frauen drin und meistens 3 Männer. Und 2 von den 3 Männern haben StarCross geplätscht.
Das ist doch schön.
Forbidden Love ist halt nicht nur was für Frauen.
Richtig. Aber was mir dann noch aus der kleinen Reihe anfiel, war halt Kagematsu. Das ist dieses Erzählspiel, was in einem japanischen Dorf in der Shogun-Zeit spielt, mit einem Ronin, der kommt, um das Dorf retten könnte. Aber die Dorffrauen müssen ihn dazu bezirzen, mehr oder weniger. Mhm. Und da ist halt die Vorgabe, dass der Ronin von einer Frau gespielt wird und die Dorffrauen möglichst von Männern. Also um dieses ganze Verhältnis umzukehren. Und das ist halt auch von Daniel Liwon. Also auch eine Designerin, und das waren jetzt einfach schon sehr viele eigenständige oder zumindest sehr abwandelnde Regeldesigns von Frauen, die es offensichtlich in den USA ja gibt. Aber es ist uns halt leider keine deutsche Frau eingefallen, die ein deutsches Rollenspiel komplett selbst entworfen hat, um da nochmal wieder den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang der ganzen Diskussion.
Gut, ja, also so generell würden wir uns halt gerne dem Thema Rollenspiel und um dem Ganzen dann einen neuen Blickwinkel zu verpassen, dem Thema Frauen im Rollenspiel widmen. Aber auch, wir würden auch ganz gerne einfach über Filme, Serien und Dinge reden, die uns abseits der Würfel begeistern.
Und deswegen, damit ihr eine Ahnung davon bekommt, wie wir uns das auch vorstellen, was diesen Teil angeht, reden wir jetzt mal über einen Film.
Juhu.
Der ist gar nicht so Fantasy-Science-Fiction-mäßig tatsächlich, aber es kommen viele Frauen vor.
Genau, der ist quasi gender-swapped.
Ja, richtig. Eines dieser gender-swapped Remakes, die gerade voll in sind irgendwie. Also wir reden über Ocean's 8, ihr habt es euch vermutlich schon gedacht. Ein Film mit 8 Frauen in der Hauptrolle, die einen Heist-Movie bevölkern. Und natürlich ein Ableger sind von den Oceans 11 bis 13 Filmen mit George Clooney und Brad Pitt und so.
All diesen anderen 10 bis 12 Leuten oder wie auch immer. Es handelt sich dabei um die Schwester von Danny Ocean, Debbie Ocean. Die Eltern waren also sehr einfallsreich. Die wird gespielt von Sandra Bullock, ist am Anfang im Knast und beschließt dann, weil so Bingo heißt zu machen, ist zu langweilig und bringt zu wenig Geld. Es sind nur so $1,000 am Tag. Und sie will so richtig fett Kohle machen und ein schönes Diamantenkollier stehlen.
Und dann sucht sie sich natürlich ihr Team aus anderen Frauen, die dann zusammen diesen Heist begehen. Natürlich erfolgreich. Spoilern wir jetzt eigentlich den Film? Gibt es an dem Plot irgendwas zu spoilern, ist die andere Frage, weil die großen Twists hatte der jetzt nicht, fand ich.
Und man geht ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung in Ocean's 8 rein, denke ich, nachher festzustellen, die 8 Frauen haben nicht geschafft, was die 11 bis 13 Männer immer so schaffen, wäre ja auch blöd. Also von das daher stimmt. Geht man ja schon davon aus, es wird wohl hinhauen. Ich denke, das Interessante dabei ist, bei so einem Heist-Movie ist ja auch immer zu sehen, was haben sie geplant, inwieweit klappt das, inwieweit müssen sie improvisieren und inwieweit haben sie etwas geplant, was der Zuschauer nicht wusste, dass sie geplant haben, und das wird dann im Nachhinein aufgerollt.
Richtig. Wobei, ich glaube, bevor wir über den Film an sich reden und den Plot und wie wir ihn so fanden, fand ich, dass der ja perfekt ist für unser Thema, das wir jetzt eben schon hatten mit Frauen im Rollenspiel und in welchen Rollen und Positionen die da so vertreten sind, weil der Film ist ähnlich. Er hat nämlich 8 Frauen vor der Kamera, allerdings hinter der Kamera, also quasi das, was im Rollenspiel vielleicht das Design wäre. Also sprich die Regie, Drehbuch, Musik, Schnitt und so weiter. Da ist er wieder sehr männlich dominiert. Es gibt zwar eine Frau, die zusammen mit dem Drehbuchautoren, also das Drehbuch wurde von einem Mann und einer Frau zusammengeschrieben, aber Regie war halt wieder Mann, Musik war wieder ein Mann.
Produziert.
Genau.
Ja, also was. Ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch oder so. Vielleicht auch symptomatisch für diese Gender-Swapped-Filme. Das war ja bei den Ghostbusters auch der Fall. Bei den Ghostbusters stehen ja auch 4 Frauen vor der Kamera, aber halt hinter der Kamera dann nicht so wahnsinnig viele. Und es scheint auch generell halt irgendwie schwierig zu sein, tatsächlich ein Franchise zu etablieren, bei dem auch Frauen als Regisseurin oder Produzentin tätig sind.
zumindest im Kino, im Fernsehen. Das ist ja immer ein bisschen besser zum Glück. Aber es ist schon faszinierend. Also wie man so gar nicht auf die Idee kommt, hey, wir machen einen Film über 8 Frauen, vielleicht sollte auch eine Frau das Wichtigste übernehmen und die Regie führen. Ich glaube, die Kameraführung war auch wieder ein Mann. Das ist also ein bisschen schräg.
Es ist schräg, ja. Das war ja tatsächlich ja eigentlich jetzt so von den großen Blockbustern her, war das nur bei Wonder Woman in der letzten Zeit, wo tatsächlich dann halt eine Frau die Regie geführt hat.
Ja, es waren natürlich sicher die Frauen auch irgendwann im Film beteiligt, aber halt nicht so in diesen ganz wichtigen Schlüsselpositionen. Ja, also ich finde, man merkt den Film auch so ein bisschen an.
Ja, fandst du?
Ja, ich fand, man hätte da noch mehr weibliche Themen, klingt immer so ein bisschen blöd, aber so einen weiblichen Blickwinkel vielleicht reinbringen können.
Ich fand, es war nicht wirklich so, dass da jetzt viel in Ausschnitte gefilmt wurde oder auf Hintern oder sowas. Also das fand
nein,
ich schon.
Nein, das nicht.
Und diese Frauenfreundschaft war halt auch nicht jetzt irgendwie von, ja, so diesem typischen, was immer vorgeworfen wird, wenn viele Frauen zusammenarbeiten, dann kommt diese Stutenbissigkeit oder was auch immer für Formulierungen man dann gerne in den Raum werfen möchte. Da war ich auch positiv von angetan, dass das nicht der Fall war. Also es wurde da nicht irgendwie zickig herumgebitscht oder sonst irgendwas ins Drehbuch geschrieben, sondern die waren sehr, wie nennt man das? Solidarisch, kameradschaftlich, ja.
Genau, ich finde auch. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Pluspunkt des Films. Das fand ich super. Also die arbeiten zusammen, die sind Profis, die wissen, was sie machen. Es kommt auch nie ein Mann, der ihnen dann nochmal den Arsch retten muss oder irgendwas. Es kommt auch am Ende nicht nach George Clooney um die Ecke oder das wäre und sagt, hey, kleine Schwester, gut gemacht.
Ja, ja, sowas. Ich hatte fast gedacht, sie machen sowas, aber dann haben sie es nicht gemacht und das ist eigentlich auch gut. Sie sagen irgendwann auch explizit, sie hätten gerne bei diesem Heist keinen Mann dabei, also keinen männlichen russischen Hacker und auch sonst keinen zusätzlichen Mann, der noch irgendwie als Hehler oder so tätig ist, weil sie sagen, dass ein Mann mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde als eine Frau, die noch anwesend ist bei dieser Gala. Es geht um eine Gala.
Ja, sie machen den Heist natürlich auf einem Ball im Museum in New York und es ist alles super fancy. Also das ist halt zum Beispiel sowas, wo ich mich frage, weil das jetzt ein Frauenteam ist, müssen sie halt alle schon irgendwo einbrechen, wo sie so in Abendkleidern sich einschleichen müssen. Und,
das stimmt.
Also hätte das eine Frau vielleicht anders gemacht, wenn sie fürs Drehbuch und für die Regie verantwortlich gewesen wäre.
Es gibt halt diese eine Szene, ich finde die durchaus nicht unstylisch, wo sie dann plötzlich alle Abendkleider tragen, woher auch immer die dann plötzlich kommen. Sie sind alle mega aufgebrezelt, obwohl sie vorher eigentlich alle, was weiß ich, so Küchenklamotten sind und es so aussieht, als hätten sie mindestens 2 Stunden gebraucht, um sich dieses Abendkleid, diese Frisur und dieses Make-up noch irgendwie anzulegen. Und dann kommen sie halt so Treppen runter und sehen unfassbar glamourös aus, aber eigentlich haben sie das so innerhalb von 2 Minuten schnell übergeworfen. Und da habe ich auch gedacht, okay, sie hätten jetzt auch durch diesen Hinterausgang, wo dieser Foodtruck da, dieser Laster vom Catering stand, da hätten sie jetzt auch rausgehen können, so.
Hätten sie können, ja.
Nun gut, es musste diese Szene geben und dabei musste auch dieses Lied laufen, das war halt so.
Das war halt so ein bisschen dieses, okay, wenn wir dann schon 8 Frauen haben, dann muss aber jede von ihnen am Ende noch so mal die Prinzessin in ihrem Abendkleid sein.
Genau, ja.
Da frage ich mich dann halt schon, ob das womöglich dran liegt, dass es einfach cool aussehen sollte und stylisch sein sollte. Gut, bestimmt, aber man fragt sich natürlich, hätte das vielleicht eine Frau als verantwortliche Schreiberin und Regisseurin gedacht, ach komm, das lassen wir mal.
Ja, ja, es stimmt schon. Es hatte auch so ein bisschen dieses, gerade bei 2 Charakteren fand ich, war es auch so, dass die, ja zum Beispiel die Taschendiebin, die immer mit dem Skateboard rumfuhr, das hatte halt so diesen klassischen, wie früher bei diesem Eine wie Keine oder sowas, wo dann das wunderschöne Mädchen die ganze Zeit die hässliche Brille anhat und dann nimmt ihr Freddie Prinze Jr. die hässliche Brille ab und sie ist ein wunderschöner Schwan. Und das war da auch so ein bisschen, dass sie halt irgendwie in so Kellnerklamotten oder halt im Skater-Outfit und dann ist sie aber halt wunderschön.
Also das zumindest denkt sich so der Film.
Ja.
Und ich sage auch nicht, dass ich die Szene jetzt nicht nett fand zu gucken. Es war schon sehr cool, wie die alle so ihre Abendkleider mit dem eigenen Stil hatten auch und ihre eigenen coolen Frisuren und so in Szene gesetzt wurden. Aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen. Genau, vielleicht reden wir dann einfach doch mal darüber, wie wir den Film fanden.
Ich war auf Deutsch drin, weil wir mit unseren Kindern drin waren, denn der hatte FSK 0. Es ist, denke ich mal, für Kinder normalerweise etwas überfordernd, dass dieses Heißding mit dem Hin und Her. Und ja, aber da unsere Kinder ja 11 und 9 sind, war das für die schon in Ordnung. Ich fand das lustig. Ich fand den auch cool. Ich denke mal, ich bin eigentlich immer ein Fan von Filmen in O-Ton. Da ist mir wahrscheinlich noch so ein bisschen was durch die Lappen gegangen an, was weiß ich, Akzenten oder irgendwie interessanten Dingen, die nur im Englischen rauskommen. Aber ich fand den sehr unterhaltsam. Der war gute Popcorn-Unterhaltung und hatte jetzt nicht so einen wahnsinnig deepen Unterton oder irgendwie sowas, aber der hat mich gut unterhalten und ich bin froh aus dem Kino gegangen und fand, dass ich vielleicht auch jetzt jahrelang Sandra Bullock unterschätzt habe, weil ich mochte die nie besonders und in dem Film mochte ich die. Und Cate Blanchett ist natürlich auch immer, also Cate Blanchett ist immer Cate Blanchett und die war natürlich auch super. Und was ich auch gut fand, war, dass der, also gut, die beiden quasi Hauptfrauen sind ja mal wieder mehr oder weniger weiße Hollywood-Stars. Oder was heißt weniger? Mehr weiße Hollywood-Stars. Und dann haben sie noch einen ziemlich bunt gemischten Supporting-Cast, also die anderen 6 Damen, die dabei sind. Da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass jetzt, was weiß ich, Rihannas Charakter oder die asiatischstämmige Skaterin oder die Inderin ein bisschen mehr so noch in den Vordergrund kommen mit ihren Backstories, weil ich glaube, das wäre auch noch interessant gewesen, jetzt nicht nur was über die weißen Damen zu erfahren. Aber an sich fand ich das schon sehr gelungen und bunt und cool. Ja, und du?
Ja, also ich war in der UV drin. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass es total krass tolle englische Akzente gab. Also Sandra Bullock spricht halt natürlich Deutsch, was in der Synchro auch Deutsch, was sie da spricht.
Was spricht sie denn Deutsch? Also sie sprach Deutsch, weil es war synchronisiert. Sie sprach Deutsch.
Das haben sie nicht irgendwie gemacht in der Synchro? Die ganze Szene, wo sie da sich so aufregt über diese Evakuierung, um die Wachen abzulenken, also die spricht sie halt komplett Deutsch.
Ja, die spricht sie im Deutschen auch Deutsch.
Also nicht mal mit so, wie sie das sonst immer macht, mit so einem Schweizer Akzent oder so einem holländischen oder irgendwas. Nee.
Hä? Siehst du? Da ist mir schon was entgangen.
Also sie macht quasi, das ist eigentlich das Witzige im Film, sie macht eigentlich so eine Art Heidi Klum-Imitation. Also Heidi Klum ist ja auch im Film ganz kurz in so einem Cameo.
Stimmt, ja.
Und die guckt ja auch so ein bisschen hinterher, weil sie so ein bisschen channelt sozusagen. Ja, sie macht das dann halt auch, dass sie regt sich dann auf Deutsch halt fürchterlich auf und arbeitet natürlich damit, dass sie kein Mensch versteht. Gut, Synchro.
Ein Augenöffner, okay, ja. Ich weiß schon, warum ich normalerweise Filme mit dem Original gucke, aber gut.
Ich fand ihn auch nett, ich fand ihn unterhaltsam. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, vom Plot noch ein bisschen mehr erwartet, weil so ein Heist-Movie lebt ja irgendwie auch davon, dass dann währenddessen doch alles schief geht und dann, wie du schon sagtest, sie müssen improvisieren, sie müssen sich was einfallen lassen und dann kommt doch nochmal was ganz anderes und das fehlte so ein bisschen, weil es geht ja schon fast alles gut. Und dann fand ich halt so diesen Ball, der war ja so der Höhepunkt im Prinzip. Und danach ging der Film noch so ewig weiter.
Das stimmt, dann kommt noch dieser Versicherungsfuzzi.
Ja, da kommt euch ja so, hä? Das ist doch jetzt irgendwie, das interessiert mich doch jetzt gar nicht, was, also diesen ganzen Nachklapp, den fand ich extrem schwach. Also für mich war der Ball wirklich so der Höhepunkt und so wie sie dann nachher mit ihren Abendkleidern rausmaschinen, hätten sie auch von mir aus, hätten sie abblenden können, weil danach kam nichts mehr Wichtiges, wirklich. Bis auf die, ja, wir haben dann eigentlich ja doch noch ein bisschen mehr geklaut und naja, also.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt, das ist kein Plot, das war so, wenn man das einen Plot-Test nennt, also das ist ein sehr blöder Twist, weil der war irgendwie dumm.
Das hat mich auch gestört. Der Kühlschrank ist auf und es sind lauter Juwelen noch drin und dann erklären wir euch, wie die da reingekommen sind. Das war so ein bisschen so, naja, gut. Und der Versicherungsvertreter da, Versicherungsdetektiv, hatte nur diesen einen Lacher auf seiner Seite, als er dem reichen Kunsttypen, der Thorin Eichenschild ist, was ich vor lange nicht gerafft habe.
Ich auch nicht, bis sein Name im Abstand.
Genau. Ich dachte die ganze Zeit, diese Nase kommt mir so bekannt vor, aber ohne Bart und lange Haare und ne. Und da deutet er doch irgendwann hinter dem und sagt, ein Mann wie sie, der alles hat, sogar 2 von denen. Und dann sind da so Holzdinge. Da war das Kino schon gut gelaunt. Das war nicht schlecht. Dafür hat es sich dann noch kurz gelohnt, dass der Typ da noch durchs Bild rannte, ewig.
Das stimmt, das war witzig. Also es waren überhaupt so ein paar witzige Sachen drin. Also klar, also das Beste fand ich halt wirklich so diese Frauen, die als Profis zusammenarbeiten, ohne sich anzuzicken und diese Freundschaft auch zwischen Debbie und
Lou.
Lou, ja, zwischen Debbie und Lou, die fand ich auch gut. Was ist jetzt vielleicht wieder so mein persönliches Pet Peeve, aber ich fand es irgendwie so völlig sinnlos, dass da nochmal bei fast allen Charakteren nochmal kurz gestated werden muss, dass sie auf jeden Fall hetero sind. Also indem da irgendwie zum Beispiel der Charakter von Mindy Kaling und die Skater-Taschendieben irgendwie auf Tinder sich Typen angucken. Weil, also es war so ein Bonding-Moment, klar, aber.
Das stimmt schon. Ich fand, der Charakter von Cate Blanchett hatte auch, also für mich jetzt schon so ziemlich eindeutige Vibes. Da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum nicht jeder in diesem Raum auf sie stand, aber
das habe ich auch nicht kapiert.
Also ich fand, die war schon, also selbst das Glamour-Outfit am Schluss und die Sache mit dem Motorrad an der Westküste entlang und so. Ich fand, die war halt schon eigentlich wieder mal so ein Fall von Schrödingers Gay. Und da finde ich es dann halt schade. Warum ist das wieder ein Schrödingers Gay? Warum ist das nicht einfach mal gay?
Ich weiß auch gar nicht, ob jemals, also bei ihr auch gesagt wird, ob sie in welchem, wie da ihr Status ist sozusagen, weil bei Debbie war es ja irgendwie klar, weil da kam ja der ganze, die Vorgeschichte mit dem Typen, da die beiden anderen mit der Tinder-App und die eine war ja auch eh verheiratet. Also bei ganz vielen Charakteren wurde es einfach mal so, ohne dass es wichtig war, nochmal kurz definiert, ah ja, übrigens, sie steht auf Männer. Und vielleicht wollte ich einfach nur von diesem Film, dass mindestens zwei Frauen am Ende knutschen, ich weiß es nicht. Aber es wäre schon schön gewesen. Ich hätte auch gern mehr von den Nebenfiguren gesehen. Das fand ich halt auch so ein bisschen schade. Also ich fand, die kamen eigentlich nur so in ihrer Funktion für den Heiß und für den Plot vor. Also die eine muss die Diamanten schneiden und die andere muss da den Taschenstiebstab begehen und so weiter und so weiter. Ich hätte gern über die ganzen Figuren ein bisschen mehr gewusst einfach. Mhm. Ist vielleicht zu viel erwartet von so einem Film, der eigentlich hauptsächlich wirklich Popcorn-Kino sein möchte, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Charaktere gewusst und ich hätte gerne gehabt, dass diese Vorbereitungsphase noch ein bisschen länger gewesen wäre, ein bisschen mehr diese Planung, und dafür hätte man halt dieses Nachspiel nach dem Heist sehr viel kürzer machen können. Da hätte mir auch so eine Montage gereicht, wie sie dann am Ende alle weggehen.
Ja, meine Kinder fanden am besten die Hackerin, die von Rihanna gespielt wird, und die Taschendiebin. Und da habe ich auch gerade die Hackerin mit ihrer kleinen Schwester, die ja auch noch Bastlerin ist und sowas, also die so ja. Gadgets basteln kann, das hätte ich auch cool gefunden, über die noch ein bisschen mehr. Also
die hätte ich auch, also die würde ich mir auch eigenen Film, kann die gleich haben.
Ja, genau. Mit ihrer Billardkugel und sowas, die hatte schon was.
Also es ist halt, also was sie gut gemacht haben, ist die Charaktere schon quasi über ihr Outfit, ihre Optik und diese ganzen Gimmicks, wie das die Billardkugel und dergleichen da in Szene zu setzen. Aber es blieb dann sehr eine Oberfläche.
Ich habe gehört, am Startwochenende hat Ocean's 8 jetzt schon mal mehr eingenommen als alle Ocean's-Filme vorher. Und 70% der Kinokarten wurden von Frauen gekauft.
Ja, es war auch sehr weiblich in unserem Kino. Und sehr voll tatsächlich. Der Saal war fast voll.
Ja, bei uns war es Sonntagnachmittag und es war ein wunderbarer Sonnennachmittag. Das heißt, es war nicht so ganz voll. Und es war so unterschiedlich. Also ich würde sagen, es waren viele Paare da. Und lustigerweise saß vor mir eine Frau mit Kopftuch und Mann. Das fand ich auch mal lustig. Also so als Kombi im Kino.
Mal zum Thema Ocean's 8. Über das Thema mit Gender-Swapped-Film und warum die jetzt vielleicht gut oder schlecht sind und so weiter, reden wir vielleicht ein anderes Mal noch. Wenn das hier denn weitergeht. Damit kommen wir dann auch zum Schluss dieser Folge. Denn das war ja sozusagen erstmal nur ein Testballon. Unsere Folge 0 dieses Podcasts, der noch keinen Namen hat, den wir jetzt auch noch nicht umfangreich mit eigener Website und eigenem Twitter-Account versehen haben. Denn wir wollen ja eigentlich erstmal wissen, ob das jetzt denn irgendwie so ungefähr das war, was Twitter von uns wollte.
Ja. Genau, ihr habt es gefordert, ihr habt es bekommen. Schreibt uns, ob ihr es mochtet, ob ihr es okay fandet. Erstmal auch danke für die Idee, dass ihr das quasi an uns herangetragen habt. Nein, dass ihr uns die Idee gegeben habt, das mal zu versuchen. Und ja, wir würden uns freuen, von euch zu hören.
Genau, und da wir ja noch kein Twitter-Handle für den Podcast haben, sagen wir einfach nochmal unsere eigenen. Also ich bin auf Twitter @CatTrinity.
Und ich bin total langweilig @JudithCVogt. Zusammen, ohne Punkt, ohne Bindestrich oder sonst irgendwas.
Und wenn ihr das nicht in 280 Zeichen ausdrücken könnt, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Auch da haben wir doch keine eigene Adresse, deswegen könnt ihr mich zum Beispiel unter xeledonsspiegel zusammengeschrieben @gmx.de erreichen.
Und mich, jetzt bin ich fast wieder genauso langweilig, unter judith@jcvogt.de.
Also schreibt uns gerne, wir wollen das alles wissen, ob ihr das gut fandet, ob ihr davon mehr hören möchtet. Wenn wir in unserem ersten Abschnitt über Frauen in der deutschen Rollenspielszene noch Dinge vergessen haben, also nicht Dinge, Personen, die wir hätten erwähnen sollen.
Oder Rollenspiele, so, die wir hätten erwähnen sollen, weil sie von Frauen sind.
Zum Beispiel so gerade jetzt auf die deutsche Szene halt bezogen. Wenn wir da jemanden vergessen haben, wenn wir Spiele vergessen haben, Designerin vergessen haben, dann schreibt uns das auch gerne, dann gucken wir uns das gerne an und gehen nochmal drauf ein. Und wenn ihr selber Rollenspiele designt, für Rollenspiele schreibt, zeichnet, organisiert und macht und tut und gerne mal hier als Gast mit uns quatschen möchtet über das ganze Thema, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden.
Gut, dann möchten wir uns noch bei ein paar Leuten bedanken, die uns mit Rat und Tat und Musik und all sowas zur Seite gestanden haben.
Richtig. Der Jingle, den ihr am Anfang gehört habt und gleich am Ende wieder hören werdet, ist von Oscar. @Ghoulgrube auf Twitter, falls ihr ihm folgen möchtet.
Danke, Oscar.
Und ansonsten für Hilfe eher hinter den Kulissen möchte ich mich bedanken bei Markus Wittmer vom 3W6 Podcast und bei Daniel vom Spätfilm Podcast, die mir geholfen haben mit meinen technischen Fragen zum Thema Podcasten und wie mache ich das eigentlich? Und ja, mir hat er so ein bisschen das kleine 1x1 des Aufnehmens und des Schneidens und Hochladens näher gebracht haben. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, genau, von mir auch.
Und damit, denke ich,
kommt jetzt der Jingle von Oscar.
Kommt jetzt der Jingle. Viel Spaß mit dem Jingle und wir hören uns vielleicht bald.
Ja.